Interessante Geschichte hier eben, diese Leute, die hier rumlaufen. Und ich habe das hier vorne so gemerkt bei den Konfis, da war eine gewisse Ratlosigkeit. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Ich denke, das liegt daran, dass ihr von Beruf keine Schwarmforscher seid. Denn dieser Beruf des Schwarmforschers, ich muss ganz ehrlich gestehen, der war mir bis vor kurzem auch noch völlig unbekannt. Ich habe das jetzt gerade heute auch noch mal so erfahren, dass es das gibt. Markus Piel hat so ein paar Gedanken seiner Predigt mir noch zukommen lassen und ich bin ganz dankbar, dass ich da so ein bisschen dran anknüpfen konnte. Und Harry Fischer hat es ja eben auch schon erwähnt. Schwarmforscher, die gibt es wirklich. Und es sind nicht irgendwelche Typen, die sich dann so ein Tauchgerät auf dem Rücken binden und in den Ozean springen, um da irgendwelche Fischschwärme zu verfolgen und zu dokumentieren. Oder etwa mit dem Helikopter in Afrika über irgendwelchen Antilopenherden hinwegfliegen, um da ihre Studien zu betreiben. Nein, Schwarmforscher, die kümmern sich darum, wie wirkt sich das eigentlich aus, wenn viele Menschen zusammenkommen und ja, bilden sich da Schwärme heraus. Wie ist da das Verhalten von uns? Ich habe dennoch mal so einen Fischschwarm uns mal hier mitgebracht. Und es ist ganz erstaunlich, welche Ergebnisse dabei so zutage kommen, wenn man Menschen beobachtet in der Gruppe. Das war hier eben in dieser Pantomime ganz gut dargestellt. Wenn da einer dabei ist, der irgendwie nicht so mitmachen will wie die anderen, der hat es echt schwer. Denn so ein Schwarm, der beengt auch, so ein Schwarm, der übt einen gewissen Druck aus auf den Einzelnen. Wir leben zwar in einer Gesellschaft, in der der Individualismus, also der Einzelne, sehr hoch gehalten wird. Freiheit ist einer unserer wichtigsten Werte. Ist ja auch im Grundgesetz in besonderer Weise geschützt und jeder will seine Entscheidungen frei treffen. Aber die Schwarmforscher sind der Meinung, dass das im Alltag gar nicht so einfach ist. Interessantes hat man festgestellt, etwa gab es einen Versuch in der Kölner Messehalle. 300 Personen hat man eingeladen, die sich in dieser großen Halle frei bewegen sollten. Ganz frei. Nur einzige Bedingung, stehen bleiben sollte niemand. Und das Ergebnis war, nach einiger Zeit pendelte sich das irgendwie so ein, dass alle irgendwie im Kreis liefen. Einfach so, ohne dass irgendjemand eine Anweisung gegeben hätte. So wie bei so einem Fischschwarm, auf einmal bildet sich da so ein Kreis heraus und man läuft im Kreis. In einer zweiten Runde dieses Versuchs hat man 20 Leute vorher instruiert. Diese sollten in diesem Experiment ein bestimmtes Ziel ansteuern. Und es ist tatsächlich so, dass obwohl es nur 20 waren von 300 Personen, die übrigen 280 intuitiv den anderen gefolgt sind. Also es waren nicht einmal 10% nötig, um die anderen in die gewünschte Richtung zu lenken. Und denken Sie vielleicht, ihr denkt, wozu, was hilft uns das, wozu ist so eine Forschung gut, die Schwarmforschung? Nun, man kann sich zunutze machen, etwa um solche tragischen Unfälle, Katastrophen, wie es bei der Love Parade passiert ist, zu vermeiden oder aufzuarbeiten. Da hat also ein Biologieprofessor und Schwarmforscher, Jens Krause, er vertritt die Auffassung, dass 5-10% der Menschen bei einer solchen Massenansammlung ausreichen, wenn die vorher instruiert sind, sozusagen als Ordner, dann lässt sich damit die ganze Menge kontrollieren. Die brauchen gar nichts zu haben. Die brauchen nicht zu gestikulieren, irgendwie auch nicht gekennzeichnet zu sein, sondern sie müssen einzig und allein sich deutlich und zielgerichtet in eine Richtung bewegen. Alle anderen kopieren sie dann und das heißt dann Schwarmintelligenz. So sagen es die Fachleute. Nun, Auch andere Experimente hat man gemacht, die haben diese These tatsächlich bestätigt. Zum Beispiel gingen Forscher an die Technische Uni in Aachen in den Hörsaal und sie brachten so ein kleines Reagenzglas mit, so ein Fläschlein mit einer grünen Flüssigkeit. Sie sagten, guten Tag, wir wollen mal feststellen, wie fein die menschliche Nase ist. Wir stellen hier dieses Fläschlein mit dieser grünen, äußerst übel riechenden Flüssigkeit auf den Tisch. Und wer von Ihnen etwas riecht, der hebt bitte dann die Hand. Innerhalb von etwa 20 Minuten hatten fast alle der 250 Studenten den Arm gehoben. Voller Entsetzen und Überraschung sahen sie dann, wie der Experimentsleiter diese Flasche nahm, dieses Fläschlein, und einen tiefen Schluck daraus nahm. Es war nichts anderes als Leitungswasser, was mit grüner Lebensmittelfarbe gefärbt worden war. Völlig geruchsneutral, geruchslos. Niemand konnte also etwas gerochen haben und dennoch hatten fast alle die Hand gehoben. Zum Teil, weil das eben gesagt worden war, dass diese Flasche wahnsinnig stinkt. Und dann hat sich so im Gehirn, in der Psyche da so ein Eindruck festgesetzt, ja, dann muss es wohl so sein. Oder zum anderen, weil eben so viele andere die Hände gehoben hatten und man will ja nicht als Außenseiter dastehen, dann macht man einfach mit. Einfach, weil die anderen das auch machen. Und das bei Studenten. Und Studenten gelten ja im Allgemeinen eigentlich als besonders kritisch und sind Leute, die wollen unabhängig sein, frei entscheiden. Auch sie lassen sich so leicht von anderen beeinflussen. Und ich denke, Ihnen fallen selber eine ganze Reihe von Beispielen ein, wo man das so auch beobachten kann, auch im Alltag, wo man das so fortsetzen kann. Soziologen haben beobachtet, aus welchen Gründen Menschen im Supermarkt Waren in ihren Einkaufswagen legen. Und dabei haben sie festgestellt, so diese Untersuchung, 40% der Sachen landen deshalb im Korb, weil wir sie im Einkaufswagen von anderen gesehen haben. Oder weil andere Kunden sie aus dem Regal genommen haben. Nun, man mag das im Einzelfall auch bezweifeln, aber irgendwie scheint das ansteckend zu sein, das, was andere tun. Und wenn man irgendwo ein Sonderangebot sieht, man fühlt sich doch ein bisschen sicherer und man fühlt sich besser, wenn andere das auch nehmen. Dann greift man schneller zu. Der größte Feind des Einzelhandels ist der Einkaufszettel, wenn man sich da wirklich dran halten würde. In der Modebranche funktioniert das ja ähnlich. Irgendwelche Leute werden als Trendsetter benutzt, um ein Modelabel oder irgendwas zu initialisieren und dann machen alle anderen mit. Man kann das in fast allen Bereichen unseres Alltagslebens beobachten. Vielleicht können sich einige noch dran erinnern, vor ein paar Jahren, da gab es so ein Computerspiel, Moorhuhn, jawohl, einige kennen das noch. Und die Menschen ballerten, was das Zeug hält. Ganze Büros waren im Moorhuhn-Fieber und jagten den Highscore. Und es gab Berechnungen, dass etwa die Firmen ganz viel an Wirtschaftskraft verloren haben, weil ihre Angestellten nicht arbeiteten, sondern weil sie auf Moorhuhnjagd waren. Der gesamtwirtschaftliche Verlust soll angeblich in die Millionen gegangen sein. Doch so schnell wie sie gekommen waren, flogen die Moorhühner auch wieder davon und heute redet eigentlich keiner mehr davon. Ich weiß nicht, welche Beispiele euch einfallen, was so in der Schule gerade in ist, was der eine hat, müssen alle haben. Und ich kann das schon bei meinen Kindern beobachten, die ja nun wirklich gerade mal im Kindergartenalter erst sind. Bei den Mädels, da ist also jetzt Lillifee ganz groß angesagt. Prinzessin Lillifee. Und ich habe gehört, dass das doch schon sehr diese Kinder beschäftigt, nicht nur meine eigenen, sondern andere auch. Ich weiß von einer Familie, da war ein kleines Kind im Kindergottesdienst gewesen und kam dann nach Hause und sagte, Oh Mama, stell dir vor, wir haben heute eine tolle Geschichte gehört. Jona geht nach Lilifee. So wird das Denken geprägt. Man kann sich kaum dagegen wehren. Also, das, was alle tun, das muss ja wohl gut sein. Jona geht nach Lilifee. Ninive natürlich. Nun, das sind ja alles eigentlich mehr oder weniger harmlose Beispiele. Es gibt aber auch anderes. Und ich denke, uns ist es allen bewusst, wenn wir nur ein wenig zurückschauen in die eigene Geschichte, die Geschichte unseres Volkes. Es ist noch nicht allzu lange her, das Dritte Reich, wo ganz Deutschland, wo ein Volk ganz im Bann einer Massenbewegung war. Und dann gibt es einen Bericht eines englischen Journalisten, der die Rede vom Propagandaminister Hitlers, Josef Goebbels, im Berliner Sportpalast miterlebt hat. Das war 1943. Der Krieg war im Grunde verloren. Stalingrad war vorbei. Deutschland war teilweise schon in Schutt und Asche. In dieser geschickt aufgebauten Rede fragte Goebbels die Zuhörer irgendwann: Wollt ihr den totalen Krieg? Und die Menschen flippten schier aus und riefen: Ja, ja. Sie klatschten und freuten sich. Es war eigentlich total bekloppt. Denn dieser totale Krieg bedeutete für die Leute doch nur noch größere Entbehrungen, größeren Hunger, mehr Bomben und Tod. Gerade auch in Berlin. Und als der Journalist, wie gesagt, ein Engländer, als der nach Hause geht und darüber nachdenkt, was für ein irrsinniges Schauspiel er da gerade miterlebt hat, da fällt ihm auf: Ich habe ja auch mitgebrüllt. Ich habe ja auch mitgejubelt. Ich habe mich total an die Masse angepasst. Obwohl er eigentlich vom Feind war. Aber er hat sich so anstecken lassen von dieser Massenhysterie, von dieser Euphorie, von diesem Jubel, dass ihm das gar nicht aufgefallen ist in dem Moment. Er hat es erst hinterher gemerkt. So funktioniert das mit uns Menschen. Das machen doch alle. Der Mensch ist offensichtlich ein Herdentier, ein Schwarmtier. Auch der moderne Mensch, der so stolz auf seinen Individualismus ist, macht da keine Ausnahme. Wie wir gesehen haben, wirkt sich das nicht nur auf unser Konsumverhalten aus, sondern es lässt tiefgreifende Spuren auch in den Grundfragen und Grundüberzeugungen unseres Lebens, in unseren Einstellungen, in unseren Ansichten. Die Nazi-Zeit ist ja ein ganz schrecklicher Beweis dafür. Und leider, leider haben sich damals auch viele Christen mitreißen lassen, anstecken lassen von dem, was alle tun, was scheinbar alle tun. Es war ja gar nicht so. Es gab ja immer Einzelne, die auch anders gedacht haben. Aber die fielen dann nicht mehr ins Gewicht. Die wurden einfach überspült von dieser Welle der Massenbewegung. Wie ist das heute? Wie ist das bei uns? Unsere Überzeugungen, unsere Vorstellungen von Ethik, von Moral, sind sie eigentlich nur ein Spiegelbild von dem, was alle tun? Oder haben wir einen anderen Halt? Haben wir einen anderen Kompass in unserem Leben? Was prägt eigentlich unser Denken? Unser Denken, unsere Einstellungen? Etwa über Sexualität? Über Geld? Über Ehrlichkeit, Unehrlichkeit? Über Treue, über Ehe, über Familie? Über Kindererziehung? Über Glauben? Was prägt uns da? Ist es das, was alle tun, was die Medien uns in die Wohnzimmer übertragen, was jetzt einfach so dran ist, was so in ist? Oder haben wir den Mut, auch mal gegen den Strom zu schwimmen? Ist es das, was alle tun, oder ist es das, was uns Gott durch die Bibel sagt? Wenn die Menschen damals, zur Zeit Hitlers, mehr auf das gehört hätten, was Gott durch die Bibel sagt, dann wäre uns und anderen vieles erspart geblieben. Was lenkt uns? Kurz gefragt, kurz gesagt, lenkt uns der Zeitgeist oder lenkt uns der Heilige Geist? In Jordanien gibt es die berühmte Madaba-Karte, das ist die älteste Landkarte von Palästina, ein Mosaik gelegt in einer Kirche. Und da ist es ganz interessant zu beobachten, da ist der Jordan abgebildet, wie er ins Tote Meer mündet. Und da sieht man dann so ein paar Fischlein da lang schwimmen, einige Fische, die geradewegs aufs Tote Meer zuschwimmen. Und dann direkt an der Mündung zum Toten Meer sieht man einen Fisch, der in die entgegengesetzte Richtung schwimmt. Wer im Toten Meer ist, als Tier, als Lebewesen, hat keine Überlebenschance. Und die Fische, die da hineinkommen, sind im Grunde schon tot. Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom, so heißt es in einem schon doch in die Jahre gekommenen christlichen Kinderlied, sei ein lebendiger Fisch im Refrain, und dann heißt es, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Nun, so in der Minderheit zu sein, das kann manchmal ein echt blödes Gefühl sein. Also vorhin hier in diesem Schwarm, alle mit den gelben Mützen, einer, der aus dem Rahmen fiel, der hat einen schweren Stand. Es war gar nicht so einfach, da auszubrechen. Ich habe das selber mal erlebt als Schüler Grundschule, glaube 5., 6. Klasse, Orientierungsstufe hieß das damals. Ich hatte da so ein T-Shirt an und da war ein Bibelwort, irgendwas von Jesus stand auf dem T-Shirt drauf. Ich war ganz stolz, dachte, Mensch, das ist was, hier bekennen und so. Und dann kamen die Größeren aus den oberen Klassen und irgendeiner fing dann an, sich über mich lustig zu machen. Was denn das für einer? Und alle anderen machten mit. Und plötzlich stand ich da ganz alleine. Und auch die aus meiner Klasse, die eigentlich sonst, mit denen ich mich gut verstanden habe, plötzlich fingen die auch an zu lachen. Das ist bescheuert. Da stehst du da alleine. Und es wurde noch krasser, als dann einer von den Älteren anfing, ja, einfach mich anzuspucken. Ich bin dann nur weggegangen. Es ist manchmal nicht einfach, nicht in der großen Masse mitzuschwimmen, sondern gegen den Strom zu schwimmen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir einige Beispiele, die einen sehr betroffen machen, die einem unter die Haut gehen, weil da Leute sind, die echt Mut haben. Das ist zum Beispiel die Geschichte in Daniel 3. Drei Männer, Schadrach, Mesach, Abednego, in Babylon, wo die ganze Welt dort fremden Göttern huldigte. Diese drei Männer, die dienten dem Gott Israels, dem lebendigen Gott, dem Gott der Bibel. Und als dann der Befehl des Königs kam, ein riesiges Standbild wurde aufgebaut und alle Oberen, zu denen diese drei Männer auch gehörten, sollten vor diesem Standbild niederfallen und es anbeten. Bei Todesstrafe war es verboten, stehen zu bleiben. Da haben diese drei Männer den Mut gehabt, nicht mitzumachen. Wir sehen hier eine Schafherde. Der Mensch ist ein Herdentier. Alle wollen das tun, was die anderen machen. Und hier diese drei Männer, Schadrach, Mesach, Abednego, die eben aus der Herde ausscheren. Alle beugen sich vor diesem riesigen, gewaltigen Standbild des Königs. Alle beten das an, diese drei nicht. Sie waren bereit, sogar mit ihrem Leben dafür zu bezahlen. Das war Mut, gegen den Strom schwimmen. Nicht das tun, was alle machen. Eine andere Stelle im Johannesevangelium, Johannes 6, da lesen wir, dass Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und viele haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, nein, das geht uns zu weit. Bisher war ja alles okay mit Jesus, aber jetzt kommt da einer her, hat diesen Ausschließlichkeitsanspruch, sagt, ich bin eigentlich der einzige Weg zu Gott, ich bin der Einzige, der die Tür zum Himmel ist. Und dann heißt es hier, von da ab wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Sind ihm erst die Massen gefolgt, lassen ihn nun die Massen hängen. Alle wenden sich ab. Und nur ein ganz paar bleiben übrig, seine 12 Jünger. Und Jesus fragt die, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch der Masse folgen? Euch mitreißen lassen von dem, was alle tun? Und dann sagt Petrus diese großartigen Worte. Nein, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und er spürt, dieser Jesus, da lohnt es sich, auch gegen den Strom zu schwimmen, denn dieser Jesus ist anders als die Masse. Sich an diesen Jesus zu halten, gibt mir Halt. Im Strudel der Zeit, im Strudel des Zeitgeistes. Der Mensch ist ein Herdentier, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum wir in der Bibel so oft mit Schafen verglichen werden. Schafe sind Herdentiere und die richten sich immer nach dem, was die anderen tun, was die Masse tut. Aber wenn nun Paulus sagt hier in Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkens, dann fordert uns das heraus. Lauft nicht einfach mit den vielen, mit der Herde, mit den Massen, sondern stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist ganz interessant, wenn man da mal guckt, was da eigentlich da im Urtext im Griechischen steht. Da steht ein Wort, das heißt syschematizeste. Ihr braucht kein Griechisch zu lernen, aber in diesem schematizeste, da steckt ein Wort, das wir alle kennen. Schema. Passt euch nicht an das Schema dieser Welt. An das Schema der Massen, an das Schema des Zeitgeistes. Daran sollt ihr euch nicht anpassen, davon nicht leiten lassen. Aber das ist so schwer. Können wir das überhaupt? Haben wir die Kraft dazu? Hier steht, ihr alleine schafft das nicht. Ihr müsst verändert werden. Lasst euch verändern. Gott möchte euch verändern. Lasst euch verändern durch Erneuerung eures Denkens. Und wie kommen wir an diese Erneuerung ran? Nun, wenn Jesus uns mit Schafen vergleicht, dann nicht nur deshalb, weil er sagt, ihr Menschen seid Herdentiere, sondern Schafe haben einen Hirten. Schafe können sich einerseits an den anderen orientieren, an der Masse. Aber sie müssen das nicht. Sie haben auch einen Hirten, dem sie folgen können, an dem sie sich orientieren können. Das ist doch das Entscheidende. Und das möchte Jesus sein. Also gegen den Strom schwimmen, Mut bekommen, Zivilcourage haben. Das können wir aus eigener Kraft nur begrenzt. Wenn wir uns aber an Jesus halten, das heißt, wenn wir auch diese Beziehung zu ihm pflegen, wenn wir auch Stärkung und Gemeinschaft mit anderen Christen finden und suchen und finden, dann werden wir diesen Halt bekommen, dann werden wir diesen Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. In einzelnen Fragen ist das gar nicht so ganz einfach da, so seine Meinung zu vertreten, überhaupt erstmal zu finden. Und es gibt da eigentlich ein ganz gutes Hilfsmittel. Viele Jugendliche, auch Konfis habe ich gesehen, manche haben das. Das ist eigentlich eine Bewegung, die aus Amerika kommt. Nicht alles, was aus Amerika kommt, ist schlecht. Aber in diesem Fall ist es wirklich was sehr Hilfreiches. WWJD. Schon eigentlich einige Jahre alt. Hat das einer von euch? Ja, cool. WWJD, What Would Jesus Do? Das ist eigentlich ein Maßstab, eine Richtschnur in Entscheidungsfragen des Alltags. Dass man sich einfach mal überlegt, was würde mein guter Hirte tun? Was würde Jesus tun? Und dass wir dem dann mehr nachgeben, mehr vertrauen, als dem, was die vielen tun, was die Masse tut. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, das auch ein wenig länger zurückliegt. Es war die Zeit des Zweiten Weltkrieges. In den schlimmsten Kriegswirren, wo es absolut kein Recht und keine Moral mehr gab, stürmte ein feindlicher Soldat eine kleine Dorfkirche. Dort hatten sich die Menschen zum Gottesdienst versammelt. Er legte sein Maschinengewehr an und schrie wie ein Verrückter. Alle, die keine echten Christen sind, haben jetzt eine Minute Zeit, um die Kirche zu verlassen. Sie sollen vorher das beweisen. Er hatte da so ein Bild, ein Jesusbild, was er auf den Fußboden legte, und da sollte jeder drauf spucken. Und die wären dann frei, denen würde nichts passieren. Die anderen, die würde er einfach abknallen. Das war brenzlige Lage. Im Augenblick waren alle ganz erstarrt, aber es dauerte nicht lange, bis die ersten aufstanden, auf dieses Bild da spuckten und rausgingen. Und dann war es wie so eine Massenbewegung. Ach, wenn die das machen, dann mache ich das auch. Einer nach dem anderen, zack, zack, zack. Einer nach dem anderen verließ die Kirche. Ich möchte da nicht urteilen. Ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte in so einer Situation. Aber was mich bewegt, am Ende waren noch ganz wenige da. Ein Mädchen war dabei. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie viele es waren. Und die sagten, nein, wir gehen nicht. Wir gehen nicht, wir folgen nicht der Masse. Und sie standen zitternd da und dachten, jetzt hat unser letztes Stündlein geschlagen. Dann schloss der Soldat die Tür, sah das verängstigte Häuflein an und dann legte er sein Gewehr ab und meinte, ich grüße euch, meine Geschwister. Ich bin auch Christ. Ich wollte endlich mal echte Christen treffen. Er umarmte sie. Wir haben zusammen ein Loblied gesungen. Gegen den Strom schwimmen. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Schauen wir auf den guten Hirten. Das ist besser, als der großen Herde zu folgen. Amen.